Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Wenn man einen medizinischen Notfall hat und auf Hilfe wartet, kommen es einem ein paar Minuten vor wie Stunden. Wenn man dann noch wo ist, wo nicht gerade ein Spital umdecken ist, kann es eine Weile gehen, bis der Rettungsdienst kommt. Zum Zeit überbrücken, bis die Rettung eintrifft, sind in Graubünden freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz, die sogenannten First Responder.
Das kann natürlich im Winter gut sein, dass wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde früher dort sind, weil halt die Schneeverhältnisse noch so sind, dass die Rettungsdienste nicht sofort anrücken können.
Wir haben nachgefragt, was neben dem Leben retten noch zu der Arbeit der First Responder gehört. Zuerst schauen wir aber auf Davos. Diese Woche hat bei der Hochgebirgsklinik in Davos einen neuen medizinischen Forschungsstandort aufgetan. Der soll nicht nur die Forschung vorantreiben, sondern in erster Linie den Leuten helfen.
Ich dulde keine Forschung hier, die nicht irgendwann mal einen Impact auf den Patienten hat.
Die Hintergründe, die gibt es gerade als erstes. Am Mikrofon Carina Melcher. In Davos wird die internationale Spitzenforschung schon seit einem Haufen Jahren gross geschrieben. Renommierte Institutionen haben schon zig Millionen Franken für den Forschungsstandort Davos ausgegeben. Und es wird weiter investiert. So hat diese Woche die Kühne-Stiftung ein zweites Forschungsgebäude im Medizincampus auf der Davoser Hochgebirgsklinik eröffnet. Nadine Schlegel berichtet.
Es schmeckt alles noch ganz neu, die Einrichtung ist unbenutzt und die Räumlichkeiten warten schon förmlich darauf, dass in ihnen bald geforscht wird. Rund 3'000 Quadratmeter mehr Raum zum Forschen gibt es auf dem Medizincampus Davos seit dieser Woche. Laut dem Thomas Biber, am wissenschaftlichen Direktor des Medizinprogramms bei der Kühne-Stiftung, braucht es das neue Gebäude, weil der Campus immer weiter wachse. Auf dem Areal hat es nämlich nicht nur die Hochgebirgsklinik, sondern auch noch drei weitere Organisationen.
Das eine ist Sike Care, das sich im Wesentlichen mit der Forschung von Neurodermitis und Allergie beschäftigt. Das zweite ist Cardio Care, was sich im Wesentlichen mit großen Datenmengen und genomischer Analyse von Patienten mit Herz- und Kreislauferkrankungen beschäftigt. Und die dritte Forschungsorganisation ist eine Biotech, die Aufgabe hat, sozusagen die Forschungsergebnisse zu verwerten im Sinne von neuen Medikamenten.
Die Organisationen ziehen jetzt auch ins neue Forschungsgebäude ein. Kostet hat das Ganze rund 22 Millionen Franken. Zu einem grossen Teil hat das die Kühne-Stiftung selber gezahlt. Hinter der Stiftung steht der Mitgründer, der Klaus-Michael Kühne. Und er hat klare Vorstellungen, wie die Forschung in der Kühne-Stiftung aussehen soll, so der Thomas Biber.
Herr Kühne hat uns immer gesagt, ich dulde keine Forschung hier, die nicht irgendwann mal einen Impact auf den Patienten hat. Das heißt, er erwartet von uns eine Forschung, die im wahrsten Sinne ist translational. Das heißt, eine Forschung, die für den Patienten von Relevanz ist.
Aber nicht nur der Klaus-Michael Kühne selber hat Ansprüche an die Forschung, sondern auch die Öffentlichkeit. Derartige Leuchtturmprojekte wecken die immer wieder grosse Erwartungen. Bei dem neuen Projekt in Davos ist der Thomas Biber zuversichtlich, die auch zu erfüllen.
Ich bin natürlich kein Prophet. Ich weiß nur eins, wir haben hier ein unglaubliches Potenzial auf diesem Campus und vor allem in diesem neuen Forschungsgebäude. Wir haben das große Glück, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die sehr zukunftsorientiert sind, viele Ideen mit einbringen, große Expertise haben in völlig neuen Verfahren, Methoden zur Analyse von Erkrankungen.
Mit all dem Potenzial will die Kühne-Stiftung laut Thomas Biber etwas bewirken und so die Medizin mit ihrer Forschung weiterbringen.
Natürlich nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Aber ich denke mal, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren hier wirklich ganz wesentliche, sagen wir mal, Durchbrüche machen können im Bereich des Verständnisses der Neurodermitis, aber auch von Herz- und Kreislauferkrankungen.
Damit das klappt, gilt es jetzt, weiterhin neue Projekte ins Leben zu rufen und verschiedene Leute aus unterschiedlichen Bereichen an einen Tisch zu bringen. Und mit dem neuen Forschungsgebäude ist der Ort für den Austausch ja schon mal gegeben.
Mit dem zweiten Gebäude ist die Baustelle auf dem Campus in Davos noch nicht abgeschlossen. Nächsten Frühling werden für Angestellte von der Hochgebirgsklinik und für die Forschenden Personalwohnungen gebaut. Heute ist der internationale Tag der Reanimation. Laut der Schweizer Reanimationsstatistik vom 2022 sterben 60% der Leute, die außerhalb eines Spitals einen Herzstillstand haben, noch am Einsatzort. Grundsätzlich gilt, je schneller Hilfe kommt, desto grösser ist die Überlebenschance. Häufig als allererstes zur Stelle sind die sogenannten First Responder. Was die machen und warum ihre Arbeit in Bergkantonen wie Graubünden besonders wichtig ist, weiss der Noah Bühler.
Wenn in einem abgelegenen Ort jemand einen medizinischen Notfall hat, kann es lang gehen, bis der Rettungsdienst kommt. Gerade in Graubünden mit den vielen verteilten Dörfli. Damit jemand, der dringend Hilfe braucht, die trotzdem rechtzeitig kriegt, gibt es die First Responder. Das ist eine schweizweit tätige Organisation, die Freiwillige für erste Hilfe ausbildet. Die können Zeit überbrücken, bis die Rettung kommt. Der Patrick Läubli leitet die First Responder-Sektion SAC Arosa. Das ist eines von 86 Teams, die es in Graubünden gibt. Zum Fit für den Einsatz sein, werden die First Responder in einer Art Grundkurs ausgebildet.
Bei der alpinen Rettung ist es geregelt, dass ein First Responder eine 5-tägige Ausbildung, sprich IVR Stufe 2, muss haben. Dann haben wir jetzt bei uns in der Region auch IVR 3 Leute, also die nachher insgesamt 10 Tage haben. Oder wir haben Profis, die sonst im Rettungsdienst arbeiten und das einfach in der Freizeit auch noch machen.
Der Patrick Läubli selber ist einer von diesen Profis. Er arbeitet nämlich bei einem Rettungsdienst. Für ihn sagt der Einsatz als First Responder also nicht so viel anders als das, was er sonst macht. Außer wenn er als First Responder alarmiert wird, kann er sagen, ob er zu einem Einsatz kann gehen oder nicht.
Wir werden alarmiert über diese Zentrale. Da gibt es verschiedene Stichworte, bewusstlose Person, Reanimation, starke Schmerzen oder auch Unterstützung von Partnern, sei das Tragehilfe oder halt auch in abgelegenen Regionen ist das vielfach der Fall, dass man ortskundig ist, was halt Rettungsdienste nicht immer sind, weil halt die Gebiete relativ gross sind.
Zu den Aufgaben der First Responder gehört in einem Notfall auch die Betreuung von Angehörigen und Leuten, die zufällig dort waren und das Ganze miterlebt haben. Speziell psychologisch ausgebildet werden die First Responder für das nicht. Laut Patrick Läubli ist es aber kein Problem.
Vielfach ist es einfach mal der gesunde Menschenverstand, schauen, was brauchen die Leute. Und wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, dann haben wir immer die Möglichkeit, um über die Notrufzentrale professionelle Hilfen aufzubieten. Also kommt das Care-Team, das das wieder übernimmt.
So ein Notfall kann nicht nur für die Angehörigen und die Beobachtenden ein riesiger Schock sein. Es gäbe auch, dass die First Responder selber mit dem, was sie erleben, überfordert sind. Für diesen Fall können sie auch Hilfe in Anspruch nehmen. Im Team in Arosa käme das aber nicht viel vor.
Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir relativ viel bei uns in Arosa Profis sind. Dann ist das natürlich ein bisschen einfacher. Aber ansonsten ist es aber so, dass wir mit den Partnern, die im Einsatz waren, oder auch untereinander ein Feedback nachher machen, vielleicht auch 2-3 Tage später. Und wenn das alles nichts nützt, können auch wir über Care-Teams zurückgreifen und uns aber so wieder Hilfe holen.
Die First Responders sagen zwar meistens ein Stück schneller vor Ort als der Rettungsdienst. Im Winter, je nach Wetter, können sie, dass sie bis zu einer halben Stunde früher dran sagen. Es gehen aber sicher etwa 4 bis 5 Minuten, bis sie ankommen. Bei einem medizinischen Notfall sagt das lang. Um auch die paar Minuten zu überbrücken, bis die First Responder ankommen, wäre es laut Patrick Läubli wichtig, dass auch die breite Bevölkerung weiss, wie man jemanden wiederbeleben kann und so in einem Notfall sofort helfen kann.
Bei einer Reanimation können es schon nach 3 bis 5 Minuten erste Hirnschäden geben, sagt Patrick Läubli. Und gerade in abgelegenen Regionen käme hier der Rettungsdienst meistens zu spät. Die Gemeinde Glarus Süd muss auf das Geld schauen. Von den Sparmassnahmen, die die Gemeinde umsetzen will, ist auch die Primarschule in Brunwald betroffen. Die soll nächstes Jahr zugehen. Aus der Bevölkerung gibt es Gegenwind gegen diese Pläne. Nochmal der Noah Bühler.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Brunwalder Vater Thomas Gilgen dafür kämpft, dass die Schule in Brunwald bleiben kann. Schon der Frühling hat die Schule fast zumachen, weil ihr eine Lehrperson gefehlt hat. Der Thomas Gilgen hat dann auf Facebook einen Aufruf gestartet und nach einer Lehrerin oder einem Lehrer gesucht. Mit Erfolg. Die Stelle konnte besetzt werden und die Schulkinder in Brunwald konnten ins neue Schuljahr starten. Jetzt könnte die Schule aber trotzdem zugehen. Das, weil die Gemeinde Glarus Süd sparen muss, wie der Gemeindepräsident Hans Rodi vorher sagt.
Es ist ja so, dass wir an allen von unseren Departementen den Auftrag gegeben haben, Einsparungen zu suchen. Und da ist natürlich die Schule nicht ausgenommen. Also die Schule hat auch Vorschläge bringen. Und ein Vorschlag ist die Sistierung der Schule Brunwald ab dem nächsten Schuljahr im Sommer 2025.
Wenn die Schule in Brunwald zumacht, müssen die Kinder in Zukunft mit dem Bändli aber auf Lintal in die Schule. Laut Hans-Rudi Forrer hat das sogar einen Vorteil. Weil im Kindergarten und in der Oberstufe müssen die Schülerinnen und Schüler sowieso dort.
Es ist ja so, dass wir 3 Oberstufen haben, aber viel mehr Primarschulen. Das heisst, die meisten Kinder müssen Ehewechsel machen in die Oberstufen. Und ja, wenn man schon dort ist, sagen die Lintl, dann muss man sich auch nicht mehr speziell angewenden, die Lehrpersonen an die anderen Kinder, die dort in die Schule gehen. Das heisst, man ist dann schon dort.
Der Thomas Gilgen, der die Schule schon mal vor der Schliessung gerettet hat, sieht das Ganze nicht so positiv. Er und seine Frau probieren die schon länger, mehr junge Familien auf Brunwald zu holen. Gerade letztens hat sich aber eine Familie dagegen entschieden, in Brunwald zu wohnen, weil das Dorf keinen eigenen Kindergarten hat. Wenn jetzt auch noch die Schule wegkäme, wäre die Brunwalder Bevölkerung das Wichtigste genommen.
Fast wie eine Kirche oder ein Dorfbrunnen. Das sind ja die 3 wichtigsten Sachen, die die Siedler vor, weiss ich schon, 100 Jahren ja das allererste Mal aufgestellt haben. Und wenn man das wegnimmt, dann kommt nie mehr eine Familie dazu.
Laut dem Gemeindepräsident Hans-Rodi Forrer würde die Schule in Brunwald aber auch nicht wirklich helfen, junge Familien ins Dorf zu holen. Wegen der Nutzungsplanung, die Neubauten blockiert, hat es nämlich gar keinen Platz mehr zum Wohnen. An diesem Problem sei die Gemeinde aber dran, eine Lösung zu finden. Damit die Schule in dieser Zwischenzeit nicht zumachen muss, will der Thomas Gilgen Spenden sammeln. So soll die Schule zwischenfinanziert werden, bis die Gemeinde eine Lösung dafür hat.
Dann hätten wir vielleicht ein bisschen Luft, 1-2 Jahre, bis wir die gordischen Knoten im Dorf, die wir haben, das gibt dann nochmal 1-2 Baustellen, gelöst sind und dann geht alles schön auf.
Ob die Gemeinde solche Gelder überhaupt annehmen könne, müsse zuerst geprüft werden, so der Gemeindepräsident Hans-Rodi Forrer. Er selber finde aber, Glarus Süd müsse in der aktuellen finanziellen Situation offen sein für kreative Lösungen.
Das letzte Wort bei der Schulschliessung hat das Stimmvolk. Im November wird an der Gemeindeversammlung darüber abgestimmt. Wer in der Region Chur-Langquart ein Taxi braucht, der hat die Wahl. Am normalen Taxi anrufen oder per App Uber bestellen. Seit kurzem ist das Unternehmen nämlich auch in Graubünden aktiv. Bei Taxifahrerinnen und Taxifahrern gehen die Meinungen zu Uber auseinander. Ein paar könnten sich eine Zusammenarbeit vorstellen, andere sind klar dagegen.
Sicher, dass 100% dass alle Konkurs machen, weil Uber ist überall billiger fährt.
In Graubünden ist Uber aber auf eine Zusammenarbeit mit den lokalen Taxiunternehmen angewiesen. Charlotte Kösling berichtet.
Seit Anfang Monat kann man auch in Graubünden Uber nutzen. Das Unternehmen schreibt, dass sie in letzter Zeit immer mehr Nachfragen aus der Region gekriegt haben. Letztes Jahr haben mehrere tausend Personen in Graubünden versucht, die App zu nutzen. Das Unternehmen schreibt auf Anfrage:
Wir wollen dieser stetig wachsenden Nachfrage nach bequemen und digitalen Mobilitätsangeboten in einer Region mit internationalen und lokalen Fahrgästen nachkommen und gleichzeitig den örtlichen Taxifahrerinnen und Taxifahrern die Möglichkeit bieten, von diesem Wachstum zu profitieren.
Uber muss in Chur mit lokalen Taxifahrerinnen und Taxifahrern zusammenarbeiten, weil es da strenge Regelungen gibt, wenn und wie man so eine Dienstleistung anbieten darf. Die Fahrerinnen und Fahrer brauchen eine entsprechende Taxiprüfung und auch die Autos müssen gewisse Anforderungen erfüllen. Uber kann darum nicht wie in anderen Ländern mit Privatpersonen fahren, sondern ist auf lokale Unternehmen angewiesen.
Uber arbeitet in Chur mit selbstständigen Taxifahrern aus der Region zusammen, die nach wie vor ihrer bisherigen Tätigkeit als Taxifahrer nachgehen und die Uber-App lediglich als einen neuen zusätzlichen Kanal zur Vermittlung von Fahrgästen verwenden. Aktuell arbeiten wir noch mit einer begrenzten Zahl an Taxifahrern zusammen. Aber wir gehen davon aus, dass wir schon in Kürze große Nachfrage an Fahrten an mehr und mehr lokale Taxifahrerinnen und Taxifahrer vermitteln können.
Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer können in der App auswählen, welche Fahrten dass sie fahren und welche nicht. So haben sie die Möglichkeit, neue Kundinnen und Kunden zu finden. Uber hat in der Region verschiedene Taxiunternehmer angefragt. Eins davon war Taxi Pino. Sie haben sich aber gegen eine Zusammenarbeit mit Uber entschieden, sagt der Geschäftsführer Vincenzo Granatella.
Weil wir natürlich unsere Kunden haben, unsere Preise haben, weil Uber ist natürlich mit seiner App und alles auch viel teurer als unsere Taxiunternehmen hier in der Region. Wir haben das kalkuliert, die sind viel teurer. Wir haben keine Zeit für Uber im Moment. Ja.
Uber wirbt damit, dass sie billiger sind als lokale Taxiunternehmer. Wir haben das auf der Redaktion getestet. Eine Fahrt vom Medienhaus ins Kantonsspital kostet bei Uber am Nachmittag etwa 27 Franken. Mit dem Taxi Pino wird die gleiche Strecke etwa 16 Franken kosten. Trotzdem schreibt Uber:
Die Preise werden von der App anhand von Distanz und Fahrtdauer berechnet und liegen in der Regel etwas unter dem regulären Taxameterpreis. Dadurch können die Auslastung der Fahrzeuge erhöht und die Standzeiten reduziert werden und folglich mehr Fahrten und mehr Umsätze pro Stunde erzielt werden.
Für den Vincenzo Granatella ist ganz klar, Uber ist teurer. Für sein Unternehmen sieht er keinen Vorteil von einer Zusammenarbeit mit Uber. Die Kundinnen und Kunden müssten ihre Entscheidung aber selber treffen.
Sie sehen, Sie können es auch am Taxi fragen, was kostet von A nach B. Und Sie können es am Uber das vergleichen. Und dann müssen Sie selber schätzen, mit wem fahre. Und natürlich nicht vergessen, wir sind hier immer eine Infrastruktur. Man weiß, wer der Chauffeur ist, wer der Chef ist, in jedem Unternehmen hier bei uns. Uber, man bestellt Uber und kommt einfach jemanden, oder?
Außerdem haben Taxiunternehmen gegenüber Uber einen grossen Vorteil. Viele Kundinnen und Kunden vom Taxi Pino sind ältere Leute, teilweise ohne Handy. Und ohne Handy können sie auch kein Uber bestellen.
Wie Uber auf Anfrage schreibt, könne eine Zusammenarbeit für Taxifahrerinnen und Taxifahrer eine gute Sache sein, um eine neue Kundschaft herzukommen. Weil gerade junge Leute und Touristinnen und Touristen vom Ausland nutzen die eher Uber als lokale Taxiunternehmen. So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen gibt es die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hören. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.